Lieber Vater, wir danken dir so sehr, dass du unser alleiniger Gott bist, Herr Jesus, du bist unser alleiniger Herr. Und vor dir als unserem König beugen wir unsere Knie. Und wir preisen dich und erheben dich in unserer Mitte als den einzig wahren, lebendigen Gott. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute mal eine sehr grundsätzliche Predigt halten, ausgehend von einem Wort der Heiligen Schrift, das sozusagen der Ausgangspunkt einfach sein soll. Und zwar, das Neue Testament beginnt mit einem Satz, der heißt, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Ich nehme das einfach als Ausgangspunkt, muss man jetzt nicht aufzeigen auf dem hier. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Was mir am Herzen ist, heute einmal auszudrücken, was uns allen bekannt ist, aber ich möchte es einmal grundsätzlich ein wenig beleuchten, nämlich die Tatsache, dass wir es bei unserem Gott, dass es sich bei unserem Gott um einen Gott der Geschichte handelt. Und diese Aussage ist nicht unwesentlich, sondern sie ist sogar zentral für unseren Glauben. Wir haben einen Gott der Geschichte. Lasst mich das ein wenig deutlich machen. Das heißt zunächst einmal, dass wir uns dessen immer wieder neu bewusst werden müssen. Unser Glaube basiert nicht auf einer Idee. Unser Glaube basiert nicht auf einer Philosophie. Basiert nicht auf der Eingebung eines Menschen, der diese Eingebung dann in irgendein religiöses System ausgearbeitet hat, in das wir sozusagen uns nun eingliedern und dem wir folgen. Unser Glaube besteht nicht darin, dass wir einem System von Regeln und Geboten und Pflichten nachgehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist ein großes Missverständnis auch unter Christen, dass die Betonung auf Dingen liegt, die mit einem religiösen System zu tun haben. Sondern unser Glaube, und das ist entscheidend, ihr Lieben, basiert auf der Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Gott ist ein Gott der Geschichte, nicht von Ideen. Er hat in der realen Geschichte dieser Welt eine Geschichte geschrieben. Und auf das, was er getan hat, wie er die Geschichte vorantreibt, was er in dieser Geschichte zum Heil der Menschen getan hat, darauf beruht unser Glaube. Unser Glaube beruht auf Tatsachen. Unser Glaube beruht auf Dingen, die hier in dieser Welt geschehen ist, wo wir die Spuren dessen auch erkennen können. Wir waren ja vor einer Woche noch in Israel oder vor zwei Wochen und dieses Land ist voll von den Spuren der Geschichte Gottes bis in die Gegenwart. Also unser Glaube beruht auf etwas, was Gott getan hat, ganz real getan hat in dieser Geschichte. Und deswegen, ihr Lieben, ist das Entscheidende auch unseres Glaubens, dass wir damit rechnen, dass Gott mit meinem Leben Geschichte schreibt. Euer Glaube, mein Glaube muss darauf beruhen, dass dieser lebendige Gott mit jedem von uns eine ganz persönliche Geschichte schreibt, die man erleben kann, die man erfahren kann, die Auswirkungen hat, die Veränderung mit sich bringt, über die man erzählen kann. Nicht wie über eine Idee. Gott ist nicht eine Vorstellung, die irgendwo geboren wurde und jetzt beschreiben wir theoretisch Gott, sondern wir beschreiben Gott an dem, was er getan hat. Es ist ein Gott der Geschichte. Und ihr Lieben, deswegen, weil Gott ein Gott der Geschichte ist, deswegen ist auch die Bibel, das Zeugnis von diesem Gott, ein Geschichtsbuch. Es ist kein Regelwerk von Paragraphen. Es erzählt eine Geschichte. Und das Geschichtsverständnis der Bibel ist dementsprechend. Das Geschichtsverständnis der Bibel, das ist eben ein Geschichtsverständnis dessen, dass Gott eine Geschichte schreibt, macht eben deutlich, dass von dem Verständnis der Geschichte der Bibel her die Geschichte so etwas wie eine Linie ist. Die hat einen Anfang und sie geht nun sozusagen durch die Zeiten hindurch bis auf ein Ziel. Geschichte, so wie wir sie Gott versteht und wie wir sie in der Bibel sehen, hat einen Anfang und geht auf etwas zu, ist ausgerichtet, ist nicht sinnlos, sondern sie geht auf etwas zu, nämlich eine Vollendung. Geschichte Gottes ist eine Geschichte von einem Anfang bis zu einer Vollendung. Und dasselbe gilt für jedes Leben. Wir müssen verstehen, dass wir in der Mitte einer Geschichte leben, zwischen von Gott und mir, wo Gott in meinem Leben sozusagen einen Anfang gesetzt hat und mit meinem Leben, durch mein Leben hindurch eine Geschichte schreiben möchte, auf ein Ziel hin. Mein Leben ist ausgerichtet. Ich stolpere nicht von einem Tag zum anderen, sondern ich bewege mich in einem Prozess, wo Gott täglich mit mir Geschichte schreibt. Und das ist wichtig, dass wir verstehen lernen, was ist denn das für eine Geschichte, die Gott mit mir schreibt? Was ist denn das Ziel, das Gott mit mir vorhat? Was ist denn sozusagen das auch an Vision, wohin Gott mich führen möchte? Das ist nicht einfach nur ein von einem Tag zum anderen mit Gott leben, sondern das ist ausgerichtet, nach vorne hin ausgerichtet auf etwas, was Gott mit mir vollenden möchte. Das ist Gott der Geschichte, das ist nicht einfach, dass ich sage, ich habe einen Katalog, die 10 Gebote, und wenn ich mich an diese 10 Gebote halte, dann bin ich Christ. Das ist nicht das, was Glaube meint. Glaube ist eine persönliche Geschichte mit Gott. Und das ist in der Bibel sozusagen, durch die ganze Bibel hindurch sehen wir das. Es gibt Geschichtsphilosophien, die ganz anders sind. Zum Beispiel eine Geschichtsphilosophie, eine andere ist, dass die Geschichte läuft in Kreisen. Nicht in einer Linie von einem Anfang auf ein Ziel hin, sondern in Kreisen. Es wiederholt sich alles. Nun, so in den Religionen, wo es die Wiedergeburtslehre gibt, also dass man sozusagen stirbt und dann wieder in einer anderen Form zu neuem Leben kommt, und das ist ein Kreislauf des Lebens, man redet vom Rad des Lebens, das sich immer und immer sozusagen wiederholt. Das ist in anderen Religionen gang und gäbe, aber auch in westlicher Geschichtsphilosophien gibt es das. Das Leben spielt sich in Kreisläufen ab, ja. Also eine Kultur entsteht, sie hat einen Höhepunkt, sie geht nieder, die andere entsteht, geht in den Höhepunkt, geht wieder nieder. Alles wiederholt sich. Es ist alles sozusagen in Rhythmen und in Kreisen. Das ist nicht das Geschichtsverständnis der Bibel. Wir haben einen Gott der Geschichte, der von einem Anfang an etwas auf ein Ziel hinzuführt. Und er garantiert dafür selber, dass er dieses Ziel erreichen wird. Und die Geschichte ist das Zeugnis, die Bibel ist das Zeugnis von der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Und da sind wir mittendrinnen. Ich möchte das an ein paar Dingen, so jetzt ganz grundsätzlicher Art, versuchen, ein bisschen deutlich zu machen. Nun, das eine, wir merken, wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott offensichtlich denkt, und er offenbart es so, in Zeitabschnitten. Das griechische Wort dafür heißt Äon. Er denkt in Äonen. Das ist ein Zeitabschnitt. In der Bibel, in unseren Übersetzungen, wird das Wort nicht sehr gut übersetzt. Es wird meistens übersetzt mit Ewigkeit. Aber es ist nicht Ewigkeit in dem Sinne, sondern ein bestimmter Zeitabschnitt. Das sieht man zum Beispiel in Passagen, wo es heißt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dort steht, von Äon zu Äon. Also das heißt, von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt. Und das geht natürlich bis in die Ewigkeit, ja? Aber gemeint ist, dass Gott in Äonen denkt und dass er diese Geschichte in Äonen führt. Das heißt, dass er diese Geschichte teilt in Abschnitte. Das zeigt ja schon menschheitsgeschichtlich, aber auch in unserem Leben gibt es da solche Äonen. Ja? Das zeigt ja schon, dass Gott etwas plant, dass er auf etwas zugeht, dass er etwas erfüllen und vollenden möchte. In diesem Zusammenhang spielen zum Beispiel in der Bibel die sogenannten Stammbäume eine große Rolle. Es gibt eine Reihe von Stammbäumen. Man wundert sich immer, was ist das interessant so an den Stammbäumen. Aber die Stammbäume haben eine gewaltige Aussage. Sie zeigen einen fortlaufenden Prozess der Geschichte Gottes mit der Menschheit in bestimmten Zeitabschnitten. Und jeder Abschnitt baut auf den anderen auf und vollendet mehr und mehr das, was Gott vorhat, bis zur letzten Vollendung. Und wir finden diese Stammbäume zum Beispiel ganz besonders Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, ersten 11 Kapiteln. Wir finden, dass Matthäus am Anfang des Evangeliums, also des Neuen Testamentes, Matthäus 1, Lukas 1, beginnen mit Stammbäumen. Und diese Äonen, die Gott uns vorzeichnet, zum Beispiel von Adam bis Noah, von Noah, zweite Epoche, von Noah bis Abraham, dritte Epoche, Äon, von Abraham bis Jesu, erstem Kommen. Nächster Äon, der noch vor uns liegt, da sind wir jetzt mittendrin, vom ersten Kommen Jesu bis zum zweiten Kommen Jesu. Nächster Äon, eine Ankündigung eines sogenannten tausendjährigen Reiches, das messianische Friedensreich. Nächster Äon, die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und weiter berichtet die Bibel nicht mehr über Äonen, aber das geht weiter. Ihr Lieben, das sind deutlich ausgeschrieben sozusagen, dass hier es Zeitabschnitte gibt, die eine bestimmte Bedeutung haben. Gott denkt in Äonen und er lässt auch in diesen Äonen Menschen leben. Ja, in all Äonen waren Menschen und alle diese Menschen, die da gelebt haben, die hatten einen Anteil an dem Äon, in dem sie sozusagen gelebt haben. So auch wir. Alles aber geht auf ein Ziel zu. Denken wir jetzt zum Beispiel an diese Geschichte zuerst mit Adam, nein, von Jesus her. Und da möchte ich jetzt eine zweite Sache einfügen. Die Geschichte Gottes ist nicht nur einfach eine Geschichte in verschiedenen Perioden auf ein Ziel hin. Auch das Heil, das Gott für dich und für mich geschaffen hat, hat eine Geschichte. Deswegen reden wir von Heilsgeschichte. Und das Heil, wir denken oft zu kurz, ist nicht nur beschränkt auf Jesus. Das ist der Höhepunkt. Aber die Geschichte des Heils hat viel früher begonnen und ist noch lange nicht vollendet. Die Geschichte des Heils, also das Heil, ist nicht einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefallen auf die Erde und jetzt ist es da. Nein, auch das hat eine Geschichte. Und so hat auch die Geschichte meines Heils eine Geschichte. Ihr Lieben, die Tatsache, dass ich errettet bin, heißt noch nicht, dass ich vollendet bin. Die Geschichte des Heils, die in mein Leben gekommen ist durch Jesus, heißt, dass etwas in mich gekommen ist, was nach vorne hin ausgerichtet ist und zu einer Vollendung meines Heils führt. Das sind sehr, sehr wichtige Aussagen, ihr Lieben. Die Geschichte des Heils hat eine Vorgeschichte. Vor dem Kommen Jesu hat eine nachherige Geschichte nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Und darum, ihr Lieben, finden wir auch in dem Stammbaum zum Beispiel, in Matthäus 1, finden wir das vor. Es heißt, das ist das Buch der Geschichte von Jesus, dann heißt es, dem Sohne Abrahams. Dem Sohne Abrahams. Der Abraham hat 1800 Jahre vor Jesus gelebt. Und jetzt kommt ein Stammbaum von Abraham bis Jesus. Mit vielen Generationen. Erstes Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und das ist nicht nur eine Aufzählung von Namen, sondern das ist eine Geschichte. Das hat eine Botschaft. Und die Botschaft dieses Stammbaumes, der zurückgeht bis Abraham, sagt, dass die Geschichte, die Gott geschrieben hat zum Heil der Welt, beginnt bei Abraham. Ha! hat in Jesus eine Erfüllung und wird einmal eine Vollendung haben. Versteht ihr? Das sind drei verschiedene Begriffe. Anfang, Erfüllung, Vollendung. Das ist Geschichte. Und das, was insgesamt Gott so durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch sozusagen als Geschichte des Heils geschrieben hat, hat heruntergebrochen auf mein Leben auch eine Geschichte. Das Heil hat in meinem Leben sozusagen auch einen Vorlauf, eine Erfüllung und eine Vollendung. Und so ist es wie im Großen, so ist es im Kleinen. Und jetzt gibt es eine zweite Genealogie, also Stammbaum in Lukas Evangelium. Und dieser Stammbaum, der geht von Jesus nach rückwärts. In Matthäus geht es vom Abraham zu Jesus. Und im Lukas Evangelium fängt es sozusagen bei Jesus an und geht zurück. Und diesmal nicht bis zum Abraham, sondern bis zum Adam. Der Stammbaum des Lukas geht zurück bis zum Adam, zum ersten Menschen. Und das ist auch eine Botschaft, ihr Lieben. Die Botschaft, die hier verschlüsselt sozusagen drinnen ist und die man hören und lesen muss, ist: Jesus in dem, was er zum Heil der Menschen getan hat, hat etwas zu tun mit der Sünde Adams. Hat etwas zu tun mit dem Sündenfall Adams. Und in Jesus ist dieser Sündenfall Adams aufgehoben, nur in ihm. Jesus ist sozusagen, wie es dann auch Paulus beschreibt, der zweite Adam. Mit Adam kam die Sünde in diese Welt, mit Jesus, dem zweiten Adam, kommt die Erlösung in diese Welt. Und das ist eine Botschaft. Das heißt, dieses Geschehen von Golgatha, das was durch Jesus geschehen hat, hat eine Auswirkung nach hinten hin erlösend und nach vorne hin erlösend für die ganze Menschheit. Die Vergebung der Sünden ist nicht nur bei Jesus geschehen von der Zeitgeneration an, wo er gelebt hat, sondern die geht auch zurück, ist wirksam bis zu der Sünde Adams zurück für alle Menschen. Und hat für alle Menschen auch im Vorhinein noch eine Bedeutung und eine Chance. Und ihr Lieben, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir sozusagen das verstehen, dass hier etwas vor uns ausgebreitet wird in der Geschichte des Heils, was für jeden von uns auch eine persönliche Bedeutung hat. Diese Geschichte des Heils, ihr Lieben, das zeigt immer, Gott ist ein Gott der Geschichte. Ich rede von diesem Thema. Gott ist ein Gott der Geschichte. Er schreibt Geschichte. Er hat die gesamte Geschichte in seiner Hand. Er führt sie. Da läuft ein Plan. Das ist nicht sinnlos, ein Kreislauf, wo sich alles wiederholt. Da geht etwas durch, was Gott von Anfang an geplant hat und eben nicht nur sozusagen jetzt einfach Dinge geschehen lässt, sondern die Dinge, die geschehen, haben alle eine Ausrichtung nach vorne. Ein gutes Beispiel dafür, dass Gott ein Gott der Geschichte ist, in diesem Sinne ist auch das Thema von Verheißung und Erfüllung. Das gibt es in keiner anderen Religion. Weil Gott, der einzig wahre Gott, ist ein Gott der Geschichte. Er lässt etwas hören, er spricht etwas aus vor Hunderten oder sogar vor Tausenden von Jahren, und nach einer langen Zeit erfüllt er es. Die ganze Bibel ist voll von Verheißungen und Erfüllungen. Manche gehen kurz, manche gehen riesig lang bis zum Vollendung der Welt. Aber das zeigt, dass Gott ein Gott der Geschichte ist. Auch damit will er zeigen, ich habe die Geschichte in meiner Hand. Und deswegen habe ich auch dein Leben in meiner Hand. Du brauchst keine Sorge haben, wenn du dich mir anvertraust. Ich führe nach meinem Plan für dich zum Besten dein Leben. Du kannst es mir hundertprozentig anvertrauen. Und ihr Lieben, wenn Gott etwas anfängt zu sagen und es dann später erfüllt, dann geht es ja auch nicht nur darum, dass dann die Menschen nachher, wenn sie sehen, dass es erfüllt wird, sagen, aha, das ist ja toll, was wir nämlich Gott haben. Der hat vor 100 Jahren gesprochen und jetzt ist es sozusagen genauso gekommen. Das ist nicht Wahrsagerei im Sinne von, ich habe etwas gesagt und jetzt tritt es ein. Ihr Lieben, das, was eintritt, ist immer eine Erfüllung. Das ist was anderes als es ereignet sich. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ein großer Unterschied. Es erfüllt sich etwas, was wie ein Same durch eine Verheißung sozusagen ausgesprochen wurde. Und es geht dann hinein in eine riesige Erfüllung im Sinne eines neuen Heilsgeschehens. Eine Erfüllung ist immer ein Heilsgeschehen. Etwas zum Heil des Menschen. Es ereignet sich nicht nur etwas. Man sagt, aha, das hat sich ereignet. Nein, es hat sich etwas erfüllt zum Wohle des Menschen, zum Heil des Menschen und zur Verherrlichung seines Namens. Es ist ein Ziel erreicht. Versteht ihr? Verheißung und Erfüllung ist ein Ziel, auf das Gott hin, und er sagt, ich werde meine Ziele erreichen. Und diese Ziele haben immer Inhalte, hat immer mit Heil zu tun. Und da ist es immer so wichtig, dass wir das sozusagen auch verstehen. Es gibt in Jesaja 43 eine wunderbare Begebenheit, wo es um das Weltgericht Gottes geht. Und da lässt Gott sozusagen in der Vision des Jesaja die Völker der Welt erscheinen, und in der Mitte der Völker steht auch sein blindes Volk, wie es dort heißt, ja, Israel. Und jetzt tritt Gott auf wie der Richter dieser Welt in dieser Vision. Und er fragt die Völker, ihr lieben Völker, lasst einmal eure Zeugen auftreten, die sagen sollen, was ihre Götter vorhergesagt haben und was dann in Erfüllung gekommen ist. Kommt ihr Völker und nennt mir nur einen Zeugen unter euren Göttern, die irgendetwas gesagt haben, und dann ist es in einer bestimmten Weise in Erfüllung gekommen. Und es ist großes Schweigen. Und dann sagt Gott, ihr, mein Volk, ihr seid meine Zeugen. Denn bei euch habe ich Geschichte geschrieben. In eurer Geschichte, in dem Bund, den ich mit euch geschlossen habe, da habe ich gezeigt sozusagen, dass ich Dinge vorhergesagt habe und sie sind dann eingetroffen und erfüllt worden. Deswegen sagt die Bibel im Zusammenhang mit der Geschichte Israels, als die Zeit erfüllt war. Es heißt nicht, als die Zeit kam, als die Zeit erfüllt war. Das ist ein inhaltliches Geschehen. Das ist ein Heilsgeschehen. Gott denkt immer im Heil, wenn er etwas erfüllt. Nicht nur einfach, lasst es einfach geschehen, damit uns der Mund offen bleibt, was für ein mächtiger Gott es ist. Nein, er bringt etwas hervor, was für uns von größter Bedeutung ist. Und ihr Lieben, in dieser ganzen Geschichte des Heils, ja, in dieser Geschichte, in Jesaja 43, endet dann dieses Weltgericht, indem man sagt, ich bin der einzige Gott. Außer mir gibt es keinen anderen. Und keinen Heiland, heißt es dort, keinen Erretter. Das ist ein Gott der Geschichte. Das ist der einzige, den es gibt. Alles andere sind keine Götter. Sie sind entweder Götzen, tote Dinge oder Dämonen. Der einzig wahre Gott ist ein Gott der Geschichte. Und er möchte mit mir und mit dir Geschichte schreiben. Ein weiteres Beispiel, Detail in diesem Zusammenhang, wo Gott Geschichte schreibt. Wisst ihr, in dieser Heilsgeschichte, das heißt, wo Gott von Abraham an bis zur Vollendung des Heils seine Geschichte schreibt, benutzt er immer Erwählte. Das Thema Erwählung ist auch ein Ausdruck dessen, dass es um einen Gott der Geschichte geht. Denn mit dem, was er erwählt, oder mit denen, die er erwählt, schreibt er Heilsgeschichte. Es gibt innerhalb der Geschichte Gottes sozusagen auch Erwählte. In der Heilsgeschichte Gottes immer wieder Erwählte, die er souverän von seinem eigenen Willen her, ohne Voraussetzung von Seiten des Menschen, erwählt, um seine Geschichte des Heils weiterzuschreiben. Das große Beispiel ist dafür das gesamte Volk Israel. Er hat unter dem Meer der Völker ein Volk erwählt. Nicht in dem Sinne, dass dieses Volk gerettet ist und alle Nationen sind verloren. Hat nichts mit dem zu tun. Sondern Erwählung ist, dass er mit diesem Volk Heilsgeschichte schreiben möchte, also wo er sein Heil hervorbringen möchte, das natürlich für die ganze Welt gilt. Aber das, was er für die ganze Welt bringt, das tut er, bringt er in die Wirklichkeit durch ein Volk. Das ist Gottes Geschichte. Versteht ihr? Gott ist souverän in seinem Handeln durch die Geschichte. Und er hat sich dieses Volk erwählt, dieses Volk Israel, darüber wissen wir ja genug, dass er dieses Volk erwählt hat, aus zweierlei Gründen. Einmal, weil er sich in der Geschichte dieses Volkes, wie er sich verhalten hat, wie er es geführt hat, wie er es auch gerichtet hat, wie er ihm gnädig geworden ist, in alledem zeigt Gott sein Wesen. Er zeigt es nicht in einer Idee, dass er jemanden ein Gottesbild vor Augen malt, sondern er zeigt es in seinem geschichtlichen Handeln an diesem Volk. Und so wie Gott sich mit Israel abgegeben hat und mit ihm gehandelt hat, so ist Gottes Wesen, Altes und Neues Testament. Und das Zweite, was er durch die Israel offenbart als Gottes Geschichte, ist eben, dass er offenbart sein direktes Heil. Ihr Lieben, alles, was Gott im unmittelbaren Sinne zum Heil der Welt getan hat, hat er im Volk Israel getan. Jedes einzelne Heilsereignis hat mit Israel zu tun. Das ist eine Wahl. Das ist nicht Zufall. Das ist ein Gott der Geschichte. Er hat es so gewählt, dass es in diese Richtung ging. Und innerhalb der Geschichte des Volkes Israel, zunächst einmal, hat Gott nun wiederum das herabgebrochen, diese Erwählung, in die Erwählung einzelner Menschen. Und jetzt gab es in allen Generationen des Volkes Israel bis in der Gegenwart, und heute sind auch wir als Christen dazugekommen, sage ich dann gleich, gibt es Erwählte. Auch wiederum Erwählung im Sinne einer Berufung. Erwählung heißt nicht Bevorzugung. Auch das heißt, das hat es nicht zu tun mit Israel. Dass Israel erwählt wurde, ist keine Bevorzugung, sondern es ist eine Bestimmung, eine Berufung, die Gott auf dieses Volk gelegt hat. Ich habe dich berufen, um mein Zeuge zu sein in dieser Welt. Nicht um besser zu sein, mehr zu empfangen als alle anderen, sondern ich gebrauche dich, ich berufe dich. Das ist die Bestimmung deiner Existenz, dass du ein Zeuge bist vor allen Nationen. Und so braucht er auch einzelne Menschen, um seine Geschichte des Heils weiterzuschreiben. Der Abraham. Er ist erwählt worden. Es gab Tausende von Menschen, aber er hat diesen erwählt. Wir haben keine Ahnung warum. Sein souveränes Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit. Er ist ein Gott der Geschichte. Er erwählt Abraham. Und er erwählt ihn, fortzugehen aus seinem Land. Und dann merken wir, wie die Erwählung von Generation zu Generation weitergeht. Der nächste ist der Isaak. Obwohl eigentlich der Ismael der Erstgeborene war, hat er nicht den Erstgeborenen erwählt, sondern Isaak. Als Isaak dann zwei Söhne bekommen hat, hat er nicht den Erstgeborenen erwählt, den Esau, sondern Jakob. Als der Jakob 12 Söhne bekommen hat, hat er nicht den Erstgeborenen wieder erwählt, den Ruben, was man erwarten würde, sondern den Juda, aus dem dann David und Jesus kam. Und so weiter und so fort. Gott ist frei in seiner Wählung, das will er damit zeigen. Das ist nicht automatisch einfach immer sozusagen von Generation zu Generation über dem Ältesten, den Erbfolger sozusagen, sondern Gott zeigt, dass er der Herr der Geschichte ist. Und er erwählt in jeder Generation Einzelne und dann auch Gruppen. Dann redet die Bibel von einem Überrest Israels. Das ist auch eine erwählte Schar von Gott, mit der er die Geschichte des Heils weiterschreibt. Und diese Geschichte der Erwählung geht weiter bis zu Jesus. Und er ist der Erwählte. Er ist derjenige, mit dem Gott sozusagen als Erwählten in besonderer Weise Geschichte schreibt. Die Geschichte des Heils. Und gerade bei Jesus merken wir, ihr Lieben, Jesus war eine historische Figur. und durch das, was er erlebt hat, erduldet hat, getan hat, ist heil geworden. Nicht durch eine Idee, die Jesus gebracht hat. Versteht ihr? Das Bild von Gott, das uns durch Jesus vermittelt wurde, war auch ein Bild von einem Gott, der etwas tut. Es heißt, und Jesus kam in eine bestimmte Zeit. Und es heißt ja, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott nicht eine Idee, nicht eine neue Philosophie, sondern einen Menschen, mit dem er Heilsgeschichte geschrieben hat, seinen Sohn Jesus. Und so ist alles, ihr Lieben, was nun in dem Leben sozusagen Jesu geschehen ist, Geschichte. Ihr Lieben, dass wir sozusagen hier gerettet sind, unsere Sünden vergeben sind, hat nichts damit zu tun, dass Gott uns, dass Jesus uns etwas erzählt hat über einen guten Gott, der uns vergibt, sondern ist, weil er geschichtlich an einem Marterpfahl hingerichtet wurde. Da ist Blut geflossen, menschliches Blut. Dass uns vergeben ist, hat nichts damit zu tun, dass Menschen sich ausgedacht haben, ja, dieser Jesus, der ist im Tode, der gekreuzigt worden ist, wir lassen ihn auferstehen in unserer Erinnerung, in unseren Gedanken, machen eine Philosophie darauf. Jesus' Sache geht weiter. Also wir dürfen ihn nicht im Tode lassen. Nein, unser Glaube beruht darauf, dass Jesus als Tatsache auferstanden ist. Dass er zurückgekommen ist zu seinem Vater, dass er zur Rechten des Vaters sitzt. Und der Tatsache, dass er wiederkommen wird. Er wird wirklich wiederkommen, er liegt nicht im Grab. Das sind geschichtliche Dinge, versteht ihr? Unser Glaube beruht auf Tatsachen. Und deswegen ist es glaubwürdig. Jede Philosophie können wir anzweifeln. Aber dass die Geschichte, die Gott geschrieben hat, ist eben nicht eine Geschichte, die nur zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht kurz erschienen ist, sondern das ist eine Geschichte, die sich über die ganze Menschheit legt, über die ganze Geschichte der Menschheit. Das ist das Faszinierende an diesem lebendigen Gott. Und er schreibt diese Geschichte weiter. Und ihr Lieben, von Jesus an, das ist das Faszinierende, was ich jetzt noch dazu sagen möchte, was die Erwählung betrifft, geht die Erwählung jetzt über nicht mehr nur auf Einzelne in jeder Generation, sondern auf alle an Jesus Gläubigen, aus Juden und aus Heiden. Wenn ihr das Neue Testament lest, da wird immer wieder, ihr seid die Heiligen, die Erwählten. Von Jesus aus geht die Erwählung über den ganzen Leib Christi. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, ist von Gott ein Erwählter. Aber hört zu, diese Erwählung ist eine Berufung, nicht eine Auszeichnung. Diese Erwählung, die auf deinem Leben, auf meinem Leben liegt, heißt, dass wir von Gott benutzt werden, die Äonen weiterzubauen, die Geschichte zur Vollendung zu bringen. Und die Vollendung der Geschichte hat etwas zu tun mit der Vollendung des Reiches Gottes. Das Ziel Gottes, das nächste Ziel, ist die Vollendung des Reiches Gottes. Und jeder von uns hat da seinen Anteil. Jeder von uns ist erwählt, nicht nur zu sitzen auf seinem Sessel und zu warten, bis er in den Himmel kommt, sondern sich gebrauchen zu lassen, dass das Reich Gottes vorangetrieben wird. Je mehr wir uns dem widmen, je mehr wir unser Leben dem hingeben, dass er uns gebrauchen kann, Reich Gottes zu gestalten und Reich Gottes zu bauen, mehr und mehr Menschen in das Reich Gottes zu führen, umso eher kann Jesus wiederkommen. Wir haben einen wichtigen Anteil. Wir sind da hineingesetzt, ihr Lieben. Ich denke, es ist ganz wichtig oder auch richtig, wenn wir sagen, als Gott uns geschaffen hat, da hat er uns in einen bestimmten Äon hineingefügt. Ich lebe nicht zur Zeit Abrahams, ich lebe jetzt. Also hieß es auch über der Entstehung meines Lebens, als die Zeit erfüllt war, schuf Gott den Helmut. Und das kann jeder auf sich übertragen. Und er hat uns geschaffen mit einer bestimmten Berufung. Deswegen hat er angefangen, in mein Leben, in dein Leben einzugreifen. Das ist ein geschichtliches Faktum. Es gab eine Zeit, wo wir nicht an Jesus geglaubt haben. Es kam eine Zeit, das war eine Vorbereitung, wo er uns dann Offenbarung geschenkt hat über unser eigenes Leben und über ihn, wie sehr er uns liebt, wie sehr wir verloren sind ohne ihn. Und dann hat er angefangen, uns eine Sehnsucht zu geben nach Vergebung, nach Erlösung. Und wie wir das angenommen haben, hat er uns mehr und mehr deutlich gemacht, ja, das ist nicht nur einfach darum, damit wir erlöst sind, sondern wir haben auch eine Aufgabe, eine Berufung, eine Bestimmung, eine Begabung. Alles, was Gott tut, die Berufungen, die Führungen, haben alle, sind ausgerichtet. Ausgerichtet, dass wir unsere Aufgabe, unsere Berufung hier erfüllen. Nicht einfach ein Leben von Tag zu Tag. Wir leben auf eine Erfüllung hin unseres eigenen Lebens mit dem, was Gott sich vorgenommen hat. Das alles ist aber in dem großen Ganzen der Geschichte Gottes eingegangen. Wir treiben die Heilsgeschichte vorwärts. Mit ihm zusammen. Und das ist von ganz, ganz großer Bedeutung. Und ihr Lieben, diese Geschichte, die Gott schreibt in dieser Welt, hat zum Beispiel auch diese Dimension, dass im Zusammenhang mit der Erwählung, Gott erwählt nicht nur Menschen, sondern auch Orte und Länder. Das ist auch ein Geschichtshandeln Gottes. Das können wir nicht mehr nachvollziehen im Sinne von, ja warum, aber Gott hat es getan. Und das zeigt, dass er ein Gott ist, der eingreift, der lebt, der wahrhaftig ist und der seine Pläne hat. So ist es jetzt eben zum Beispiel, das beste Beispiel ist natürlich das Land Israel. Ihr Lieben, Gott hat nicht nur, und das ist ganz wichtig, das Volk Israel erwählt. Er hat auch das Land Israel erwählt. Und das ist unmissverständlich in der Bibel geschrieben und das wird auch im Neuen Testament nicht aufgehoben. Er hat in souveräner Weise diesem Volk, das er geschaffen hat, zu seinem Zeugen, ein bestimmtes Land gegeben. Deswegen hat er den Abraham nicht gelassen im Irak. Er hat ihn herausgeführt. Er war da in der Grenze zwischen Türkei und Irak, in Haran, zu diesem Zeitpunkt, wo Gott ihn gerufen hat. Und er hat ihn herausgeführt und gesagt, geh in ein Land, ich zeig dir dieses Land. Und dieses Land werden deine Nachkommen zum ewigen Besitz bekommen. Das heißt, Gott hat dieses Land berufen. Und als dann Gott sein Volk richten musste, weil es so großem Maße ungehorsam war und es zerstreut hat in die Diaspora, in die ganze Welt, da haben schon von Anfang an, schon wie das passiert ist, diese Zerstreuung, hat Gott durch Propheten gesagt, aber es kommt ein Tag, wo ich euch wieder zurückführen werde. Und zwar nämlich in das Land, das ich euch gegeben habe. Und das ist passiert, wir leben in einem Äon, wo wir da schon zurückschauen, wie Gott das gemacht hat. Und Israel ist wieder nach Israel zurückgekommen. Ihr lieben, Gott hat sein Volk nicht nach Uganda zurückgeführt oder in irgendein anderes schönes Land, das frei gewesen wäre und wo sie in Frieden hätten leben können. Irgendwo ein Plätzchen. Nein, es musste Israel sein. Weil er hat Israel erwählt und über Israel hinaus oder innerhalb von Israel Jerusalem. Gott kann und will nicht sein Heil vollenden, das ist jetzt die letzte Vollendung, ja, ohne dass es in Jerusalem passiert. Weil wenn es nicht in Jerusalem passieren würde, können wir die Bibel zuschlagen und sagen, Gott, du bist ein Lügner. Dann ist das kein Gott mehr für uns. Versteht ihr, das ist ein Lügner. Er hat es so gewollt. Und er tut es auch. Und darum hat er sein Volk zurückgeführt in dieses Land. Und in diesem Land, ihr Lieben, werden die größten Heilsereignisse nach dem Tod und der Auferstehung Jesu noch geschehen, die noch ausstehen. Jesus wird wiederkommen. Wohin? Auf den Ölberg. Er wird in Jerusalem regieren. Er wird eine Weltregierung beginnen. Und sogar, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, also komplette Neuschöpfung, gibt es ein himmlisches Jerusalem. Gott hat diese Stadt erwählt für alle Ewigkeit, von Äon zu Äon zu Äon. Es gibt erwählte Orte. Gott hat gesagt, das ist mein Ort, so wie der Tempel. Und der Tempelplatz, wo er draufsteht. Deswegen ist es so ein Gräuel, dass da jetzt was anderes draufsteht. Ja? Aber das wird sich ändern. Aber es wird sich durch Gott ändern. Das ist ein Platz, den Gott erwählt hat. Und ihr Lieben, das gibt es herabgebrochen im Einzelnen auch für uns. Ich bin überzeugt, dass Wiener Neustadt eine erwählte Stadt ist. Nicht in demselben Sinn wie Jerusalem. Jerusalem ist erwählt, damit Gott seine Heilsgeschichte schreibt, die wichtigsten Heilsereignisse. Aber ich glaube, dass Gott diese Stadt wie eine Neustadt erwählt hat. Dafür gibt es so viele Anzeichen und prophetische Hinweise, die wir in den letzten 20 Jahren bekommen haben, dass ich wirklich nicht daran zweifle, dass Gott diese Stadt erwählt hat als einen Stützpunkt für das Reich Gottes. Es gibt so Orte, man sieht das auch in Verbindung mit Erweckungen manchmal, dass es Orte, Gebiete gibt, strategisch von Gott. Das ist sozusagen etwas, was Gott aussucht. Und ich glaube, dass sich das noch zeigen wird, wie auch hier sozusagen es mehr und mehr und mehr Wirklichkeit wird, dass von da auch Reich Gottes wie von einer Basis aus kommen und gehen, aus über die ganze Region gehen wird. Und das sind nicht nur Wiener Neustadt. Natürlich nicht, aber ich rede jetzt von hier. Und deswegen glaube ich, dass Gott in den Augen Gottes diese Stadt eine Bedeutung hat. Und ihr Lieben, so zeigt sich überall, dass wir einen Gott der Geschichte haben und dass es wichtig ist, dass wir der Geschichte Gottes folgen. Und ich schließe damit, es noch einmal deutlich zu machen. Ihr Lieben, wir müssen immer wieder uns aus dem Alltagsgeschehen, wo wir so oft in Scheuklappen von Tag zu Tag gehen, herauslösen und uns deutlich machen, Gott schreibt mit mir eine Geschichte. Und die Frage jedes Tages eigentlich müsste sein, bin ich bereit, die Geschichte, die Gott mit mir zur Vollendung des Heils schreiben möchte, ob ich bereit bin, in diese Geschichte einzuwilligen. Nicht nur, dass ich auch heute und morgen und übermorgen alle Segnungen empfange, die Gott mir schenken möchte. Nicht nur dieses individualistische Heil. Herr, ich bin so dankbar, dass ich auch morgen errettet bin und dass du auch morgen mir alles gibst, was ich brauche, was für mein Leben ist, für meine Sorgen. Das ist ein Teil. Das sagt Gott, ja, wenn du dich ausrichtest nach dem Reich Gottes als erstes, dass du sagst, ja, ich bin bereit, mit dir Geschichte zu schreiben, dass das Reich Gottes in unserem Gebiet vorangetrieben wird, weil das dient dazu, dass Jesus wiederkommt. Wenn das unser erstes Ziel ist, dass Gott mit mir Geschichte schreiben kann, nicht nur für mich, sondern für andere und vor allem für ihn, dann wird mein Leben erfüllt. Dann ist es aus diesem Alltagsgeschehen herausgenommen. Und dann kümmert sich Gott auch um die anderen Dinge. Und ihr Lieben, wenn wir zum Beispiel anfangen zu beten für andere Menschen, wenn wir beten für Israel zum Beispiel, dann ist das nicht eine Sache, die weit, weit weg von unserem Leben ist. Je mehr wir uns einklicken in die Geschichte Gottes mit dieser Welt und vor allem der Heilsgeschichte, und das hat mit Israel zu tun, erfüllen wir unsere Aufgabe. Wenn wir nicht für Israel beten, nicht dafür beten, dass Gott seine Geschichte mit Israel zur Vollendung bringt und damit zum Segen der Welt, dann verpassen wir was Entscheidendes. Das ist keine Kleinigkeit. Versteht ihr? Wir müssen unser Leben in diesen Zusammenhängen sehen, wie Gott es sieht. Und vielleicht ein letztes noch, was ich vielleicht noch im Zusammenhang mit der Tatsache der verschiedenen Stammbäume, die ich erwähnt habe, noch vielleicht ein wichtiger Gedanke ist. Ihr Lieben, die Stammbäume, die zeigen, dass jede Generation in eine Kette von Generationen eingebettet ist. Es gibt Generationen davor und es gibt Generationen danach. Das heißt, ich bin da mittendrinnen. Ich kann nicht sagen vor Gott, was die früheren Generationen, meine früheren Generationen getan haben, ist mir wurscht. Gott schreibt Geschichte mit meiner Familie durch Generationen. Das ist ein Geschichtsgott. Er sieht nur mich, nicht mich. Er sieht mich im Zusammenhang meiner Generationenfolge. Und ich kann nicht sagen, was mit meinen Nachkommen passiert, ist mir wurscht.
Das, was meine Vorfahren getan haben, hat einen Einfluss auf mein Leben heute. Und was ich tue und wie ich lebe, hat einen Einfluss auf meine Nachkommen nach mir. Und so ist es von Gott gedacht. Und in diesem Zusammenhang redet die Bibel ganz berühmt über Segen und Fluch. Diese beiden Worte zeigen, dass Gott generationenübergreifend, geschichtsträchtig, dass er eine Geschichte schreibt, auch durch Generationen hindurch. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Schuld meiner Väter und Vorfahren eine negative Folge auf mich und mein Leben haben. Denn Gott sagt, ich werde die Schuld der Väter heimsuchen. Das ist ein göttlicher Geschichtsakt. Das ist nicht eine automatische Folge. Das heißt, er sucht heim. Er tut etwas, er setzt etwas in Gang, was ein Fluch für die nächsten Generationen bedeuten kann. Und umgekehrt genauso. Wenn er Generationen hindurch segnet, dann setzt er etwas in Gang, in einem geschichtsmächtigen Sinne. Das sind nicht automatische Dinge. Segen ist nicht automatisch und Fluch ist nicht automatisch. Das ist immer ein Eingreifen Gottes über die Generationen hinweg. Und der Fritz hat schon erwähnt, wir waren ja gestern in diesem Seminar, die Decke des Schweigens, als Vorbereitung für diesen großen Buschmarsch in Gusen. Da ist es ja so eine wichtige Sache, ihr Lieben. Da wird es ja offensichtlich, wie zum Beispiel die Schuld der Väter im Nationalsozialismus, in dem Holocaust, eine unglaubliche Folge hat für die Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder. Und es ist unglaublich, wenn man einmal da ein bisschen hineinschaut und Offenbarung sich schenken lässt, worunter heutige Generationen leiden aufgrund der Schuld unserer Vorväter und dass wir da gerufen sind, Gott zu bitten, dass er diesen Fluch bricht. Das hat mit Identifikationsbekenntnis zu tun, mit Vergebung, mit Versöhnung, damit aus einem Fluch eine Segenslinie wird. Und ihr Lieben, darum, das ist ein großes, ein typisches Beispiel, da ist fast jeder betroffen von seinen Vorfahren und Großvätern und so weiter her. Ihr Lieben, Gott schreibt immer über Generationen und wir müssen daran denken, Gott kann mit uns eine Segenslinie beginnen. Das ist mehr als, Herr, habe ich morgen genug zu essen? Habe ich morgen genug zu trinken? Habe ich morgen noch einen Job? Habe ich morgen alles, was ich brauche? Es geht um viel mehr. Er ist ein Gott der Geschichte. Er schreibt mit mir eine Geschichte. Und diese Geschichte hat vielleicht Auswirkungen auf viele Generationen vor mir, weil ich bereit war, in diese Geschichte Gottes einzuwilligen. Wenn jeder von uns einwilligt in die Geschichte, die Gott mit jedem schreiben will, hat das eine enorme Segensauswirkung. Das verspricht Gott, weil er ein Gott der Geschichte ist. Und er tut etwas an unseren Nachkommen, wo wir gar nicht mehr das mitbekommen vielleicht. Weil wir gehorsam waren, weil wir uns in diese Geschichte hineinbegeben haben, weil wir Ja gesagt haben zu diesem Jesus, weil wir uns erretten haben lassen und zu diesen Erwählten gehören dürfen, das Reich Gottes weiterzubauen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott der Geschichte bist und dass diese Geschichte weitergeht. Und Herr, ich danke dir, dass du uns mehr und mehr die Augen öffnest dafür, wie wichtig es ist, dass wir uns verstehen als ein Glied in einer Geschichtskette, dass du ganz bestimmt gesetzt hast durch die Erschaffung unseres Lebens zu diesem Zeitpunkt, hast du uns auch für diesen Zeitpunkt eine Erwählung gegeben, eine Bestimmung, eine Berufung. Herr, und es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir zu dieser Berufung Ja sagen, wenn wir einwilligen in ein Leben mit dir, dass du mit uns Geschichte schreiben kannst, Herr, dass wir dich auch erleben können, erfahren können, was du für ein wunderbarer Gott bist. Und Herr, du führst auch uns weiter und weiter in dieser Geschichte auf eine Vollendung hin. Und dafür danke ich dir.